weiß ich noch genau, ich hatte den jeden Tag vor mir sitzen. Ganz netter Typ, aber ein 2 Meter Hühne. Und ich hatte so unfassbares Bedürfnis, ihn zu verprügeln.
Wahrscheinlich so mit 10 oder so, da habe ich zum ersten Mal zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nicht mehr leben.
Also du wirst deine Kollegen nicht verändern, du wirst deine Partner und auch deine Kinder nicht verändern.
Und interessiert es denn eigentlich überhaupt irgendjemand, wie es mir eigentlich wirklich geht?
Deswegen stand ich damals auch auf dem Dach und habe mir einfach überlegt, okay, wenn ich nichts mehr fühle, dann ist Leben einfach nicht mehr wert. Ne? Ja. Dann macht es mehr Sinn, einfach zu springen.
Wir wollen uns die ganze Zeit nur gut fühlen. Und deshalb nehmen wir halt auch verschiedene Drogen zu uns.
Damals war so ganz klar, ich muss diese Symptome loswerden. Mhm. Andere kriegen es doch auch hin. Und ich habe das aber über Jahre und Jahrzehnte nicht gecheckt.
Habe ich aber so einen fetten Arschtritt vom Leben bekommen. Da hat mein Körper gesagt, jetzt bis hierhin und nicht weiter.
Also deswegen nicht pauschal. Meditation ist das Geilste überhaupt.
Dann habe ich immer so einen engen Tunnelblick bekommen und dachte so, okay, fuck, was geht jetzt hier ab? Die Welt ist richtig unwirklich und so.
Für alle, die da draußen zuhören und sagen so, was labert ihr? Hey, ich krieg's gerade gar nicht auf die Reihe. Es geht. Jeder, der sagt, du musst jetzt mit der Krankheit leben, glaubt es einfach nicht.
Es geht heute darum, warum Heilung nicht bedeutet, dass du keine Symptome mehr hast. Genau, das ist unser heutiges Podcast-Thema und da steigen wir jetzt direkt ein. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, wo ich so starke Symptome und viele Symptome hatte, dachte ich, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg und folge nur noch Menschen, die erleuchtet sind und die keine Symptome mehr haben, denen es den ganzen Tag nur noch gut geht. Und ja, das war so mein Bild, so das Endziel, das ich erreichen wollte. Ja, und das hat sich dann relativ lang gehalten, würde ich sagen. Mhm. Und heute ist aber so, dass ich erkannt habe, dass Heilung kein Endziel hat. So ein Ziel, wo wir sagen, okay, da sind wir symptomfrei und ab da geht es uns nur noch gut, sondern es bedeutet vielmehr, sich auch für die unangenehmen Dinge zu öffnen, so wie die unangenehmen Gefühle, unangenehme Symptome, die sich zeigen, weil am Ende sind es Signale,
ja.
Hinweise darauf, ja. Dass irgendwas gerade im Ungleichgewicht ist. Und oft darauf zurückzuführen, dass eben gewisse Emotionen und Gefühle nicht gefühlt wurden oder werden.
Mhm.
Ja, so, das war so aus meiner Geschichte. Also ich habe schon an dem Bild festgehalten, dass es ein Endziel gibt, dass es mir dann irgendwann nur noch gut geht.
Ja, ich glaube, das ist eine Gefahr und was oft suggeriert wird, ne? Klassisch Social Media technisch, da ist jemand ein Guru, ein Coach, jemand, der es geschafft hat und so wird er auch inszeniert, ne?
Ja.
Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass es keinen gibt da draußen, der es geschafft hat. Es gibt kein Endziel, es gibt vielleicht jemand, der damit oder mit seinen Themen leben kann. Und so in seiner Mitte ist, in einem Ausgleich. Aber tatsächlich ist es auch so ein gesellschaftliches Ding, ne? Wir wollen mit etwas fertig sein. Wir sehen Heilung oder Symptome wegzubekommen irgendwie als Projekt mit einem Endziel, so mit einem Startdatum und Enddatum. Und ich glaube, das ist zum Teil unterbewusst. Und gleichzeitig darf man sich's auch bewusst machen, ne? Dass es eben kein Endziel gibt. Es ist mehr so ein eine Spirale im Leben oder ein Kontinuum, immer wieder in seine Mitte zu kommen oder eben entweder mit den Symptomen zu leben oder mit dem, was halt gerade präsent ist. Und ich glaube, der erste Schritt ist das, und das haben wir viel diskutiert, ist einfach da sein zu lassen. Und da scheitern schon viele dran. Da bin ich tatsächlich auch dran gescheitert. Ich habe es auch mehr als Projekt gesehen und so. Ich sehe jetzt zu, dass ich die Symptome innerhalb von einer gewissen Zeit wegbekomme, einen Haken dahinter mache und dann lebe ich wieder mein Leben so.
Ja.
Und dann kann man den Lebenslauf wieder fix machen und dann und dann und dann.
Ja.
Und ich glaube, genau das ist der falsche Ansatz.
Ja, mal so in die Richtung, dann kann ich endlich wieder weiter funktionieren.
Genau, so dieses Wenn-Dann-Denken. Ja. Ne? Ja. Wenn das Symptom erstmal weg ist, dann geht es mir gut und dann tackle ich mein Leben.
Ja, eben und vor allem dann kann ich wieder funktionieren. Dabei war ja wahrscheinlich dieses immer wieder funktionieren wollen, der Grund dafür, dass wir diese Symptome hatten.
Ja.
Und dann wollen wir aber diese Symptome wegmachen, dass wir wieder so weitermachen können.
Ja.
Aber es macht gar keinen Sinn.
Überhaupt nicht.
Und dass du auch gesagt hast, dass es draußen sehr wenige Coaches, Heiler, Therapeuten, was auch immer gibt, denen es nur gut geht, bin ich auch absolut davon überzeugt, dass es das nicht gibt. Mhm. Jeder hat seine Themen. Nur viele können halt nicht nur besser damit leben, sondern sie gehen anders mit den Situationen um und vor allem eben mit dem, was in ihnen passiert. Und dadurch reguliert sich ihr System immer und immer wieder. Mhm. Und deshalb haben sie dann auch meistens keine körperlichen Symptome mehr oder starke emotionale, psychische, mentale Symptome.
Ja.
Weil es gibt ja, was sind Symptome am Ende? Es gibt ja die körperlichen Symptome, mentale Symptome, emotionale Symptome. Und, hab ich noch eins vergessen?
Ist zweitrangig. Symptome sind Symptome sind und viele fehldeuten es auch. Ich finde es gar nicht so wichtig, sie in Kategorien einzuteilen, weil ganz oft Menschen auch psychische Symptome als Psychosymptome oder psychosomatisch sehen. Dabei sind es körperliche Symptome. Du hast einen wichtigen Stichpunkt genannt, das Regulieren. Ne? Viele haben einfach verlernt, sich zu regulieren, ja. Haben es entweder nicht gelernt, haben einfach ein kleines Toleranzfenster und oder versuchen es auf eine andere Art und Weise, haben Kompensationsstrategien gelernt, ob das in der Kindheit war oder später im Beruf, Job, wie auch immer, und sie funktionieren halt irgendwann nicht mehr. Und dann ist so dieses große Fragezeichen, ja, aber warum habe ich jetzt Symptome?
Ja, das ist dann die große Frage,
ja.
Die wir uns dann alle stellen,
ja.
Und wo wir oft keine Antwort drauf kriegen, weil wir rennen ja dann, die erste Anlaufstelle ist ja oft erstmal der Arzt oder der Psychotherapeut. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich da nicht wirklich viel Hilfe bekomme oder gute Impulse, die wirklich da ansetzen, wo wir wirklich nachhaltige Veränderungen erreichen können, weil sie eben oft nur Symptome behandeln. Ja, und eben Symptome kann ja alles sein. Das können ja Atemprobleme sein, das können Schlafstörungen sein, das kann viel Grübeln sein, es können körperliche Symptome sein. Wie gesagt, auf allen Ebenen gibt es da Symptome. Im Endeffekt sind es alles, also ich würde sagen wirklich alles, Hinweise darauf, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist, gesehen werden will, gefühlt werden will oder halt irgendwie eine Aufmerksamkeit braucht. Ich bin natürlich sehr stark mit dem Thema verbunden, emotionale Themen, also emotionale Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht zu bringen und ohne gewisse Dinge nicht zu berücksichtigen, wie zum Beispiel körperliche Symptome, die auch auf Ernährung basieren können oder auf zu wenig oder zu viel am Schreibtisch sitzen oder zu Hause sein oder was auch immer. Das ist natürlich auch alles mit zu berücksichtigen, aber ich glaube, am allerwichtigsten oder sehr, sehr wichtig ist eben, auf diese emotionalen Themen zu schauen, weil diese emotionalen Themen ja einfach so ausschlaggebend sind. Wenn wir gewisse Dinge nie gefühlt haben oder heute nicht fühlen, dann sind es gewisse Energien, die in uns stecken bleiben oder eingefroren bleiben und die wollen sich dann irgendwie körperlich entladen. Und das machen sie dann eben oft über körperliche Symptome oder halt verschiedene andere Symptome.
Ja, absolut. Ja. Also ich bin bei dir. Ich würde gerade das Thema niemals aufsehen. Ich glaube, dass es die größte Herausforderung für viele Menschen ist, diese emotionalen Themen anzugehen. Weil Ernährung, Bewegungsthemen sind irgendwie gesellschaftsfähig. Ne?
Ja.
Okay, ja, ich sitze zu viel, ich rauche zu viel, ich ernähre mich nicht gesund.
Ja.
Das passt. Aber da ist schon mal eine entscheidende Basis, ne? Wenn du zu wenig Nährstoffe im Körper hast, wenn du dich einfach mies ernährst, es zeigt sich, du verkörperst es entsprechend. Ne? Ob das jetzt in einem gewissen Übergewicht ist oder aber auch in einer, ich sag mal, Unterernährung. Dein Körper sieht einfach ungesund aus. Du strahlst es entsprechend aus und dann wird es schwierig, so deine emotionalen Themen anzugehen. Und gleichzeitig ist es für mich immer so ein sowohl als auch und nicht ein entweder oder. Okay, jetzt wende ich mich meinen emotionalen Themen zu und lass das andere mal beiseite, sondern einfach alles zu nutzen, alle Themen, die du gerade angesprochen hast, in ja auch da in den Kontinuum zu kriegen, ne? Und in ein Gleichgewicht zu kriegen, nicht auf eine Seite zu rennen und ich mache jetzt nur die emotionalen Themen und auf die andere Seite, ich mache jetzt nur die Ernährungsthemen, dann lässt du die anderen, klammerst die anderen einfach aus.
Ja.
Und ich denke einfach, alles spielt zusammen.
Ja, sehe ich auch so. Ich sehe es ja immer wieder bei meinen Klienten, die dann eben sich top ernähren oder genug Sport machen. Manche machen natürlich auch zu viel, das ist schon auch wieder ein Problem. Oder ja, haben halt verschiedene Ebenen gut abgedeckt, aber haben trotzdem Ängste. Weil es gibt auch viele Angstexperten, also bei mir ist das Thema Angst und Panikattacken sehr präsent. Da bin ich ja jetzt mittlerweile so ein bisschen spezialisiert drauf und ich stelle immer wieder Angsttherapeuten, die sagen, ja okay, du musst genug in die Sonne gehen, du musst genug essen, du musst dich bewegen, du musst was auch immer, alles halt so im Außen. Und da machen die Leute das perfekt, aber sie haben trotzdem Ängste. Und trotzdem lässt sie das Thema Angst nicht in Ruhe. Und dann denke ich mir, ja, da fehlt doch noch was. Da muss was fehlen. Und schlussendlich führt mich das immer wieder auf dieses Gefühl zurück. Auf die Themen aus der Kindheit, wo wir halt vielleicht gelernt haben, hey, Gefühle fühlen ist gefährlich. Und da fängt das Ganze halt eben an und nicht erst bei der Ernährung oder bei zu wenig Sport machen, was natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber es ist halt nicht die Ursache.
Und mal angenommen, ich mache das jetzt alles perfekt, ne? Das ist schon so einer der typischen Antreiber, ne? Ich muss perfekt sein, was tendenziell vielleicht auch Ängste auslösen kann, ne?
Ja.
Wenn ich es dann nicht bin. Was ist es dann, wo ich draufgehe, ne? Was mache ich dann, wo setze ich an?
Also wenn du jetzt alles so weit... Jetzt
mal angenommen, meine Ernährung stimmt, ich bewege mich perfekt. Ich habe so im Außen einfach alles, mein Job ist überragend. Ich habe sogar finanziell alles geregelt und habe trotzdem Ängste. Wo setze ich an?
Bei den Gefühlen. Mhm. Also da ist es wieder wichtig, lernen zu fühlen, weil wir eben verlernt haben zu fühlen. Aufgrund von verschiedenen Kindheitsprägungen, gewisse Glaubenssätze, die wir uns auferlegt haben, dass Gefühle halt nun mal gefährlich sind. Und deshalb versuchen wir sie halt zu unterdrücken, egal was es jetzt ist. Wut, Trauer, Scham, Schuld, Bitterkeit, Einsamkeit oder was auch immer. Das wollen wir halt alles erstmal nicht haben. Wir wollen uns die ganze Zeit nur gut fühlen. Und deshalb nehmen wir halt auch verschiedene Drogen zu uns, ob es jetzt dann physische Drogen sind, Alkohol, Rauchen oder ob es zu viel Sport machen ist oder viel am Handy tippen oder viel essen. Gibt es ja tausende Kompensationsstrategien. Und wir versuchen uns halt ja in diese Richtung nach oben zu bewegen, Richtung positive Gefühle. Also was heißt positiv, ist immer wieder eine Bewertung, also angenehme Gefühle, sage ich jetzt mal, wollen aber nur diese unangenehmen Dinge nicht fühlen. Und wenn halt gewisse Anteile in uns nicht gefühlt oder gesehen werden, dann manifestieren die sich im Körper, weil es halt gewisse Energien in unserem Körper sind, die sich dann körperlich äußern irgendwann. Führt gar keinen Weg dran vorbei und deswegen geht es darum, wieder zu lernen, zu fühlen, alles, wirklich alles bejahen zu fühlen, seine Arme zu öffnen und zu sagen, egal was kommt, hey, ich darf mich jetzt so fühlen. Und das ist mir am Anfang auch extrem schwer gefallen. Ich wollte mich, ja, ich habe das gehört, weil ich habe ja auch schon viel davon ausprobiert. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Dann war ich bei Psychotherapeuten, habe verschiedene Verhaltenstipps bekommen, habe mich konfrontiert mit meinen Ängsten. Aber es hat alles nicht funktioniert. Die Ängste kamen immer wieder zurück. Und dann habe ich gelernt, okay, es geht wohl darum, bewusst und bejahend zu fühlen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt, setze mich hin und fühle. Aber ich hoffe, dass sie danach, oder ich hoffe, dass sie dadurch dann wieder weggehen, die unangenehmen Gefühle. Und das funktioniert halt nicht. Das ist wieder eine subtile Form von Widerstand. Und Widerstand ist immer das, was alles aufrechterhält, diese Problematik. Und der Widerstand ist halt so trickreich, dass wir dann halt sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und beobachte mal, was da ist. Ich atme jetzt 2-3 Minuten und lasse einfach alles da sein und fühle es jetzt. Und dann aber mit dem Glauben, dass es danach dann wieder weggeht, durch, wie gesagt, dann auch Widerstand. Und so war es halt eben bei mir. Und dann habe ich mich immer wieder hingesetzt und gefühlt, habe ich einfach gefragt, warum geht es nicht weg? Bis ich gemerkt habe, diese Frage, warum geht es nicht weg, ist ja auch wieder eine Form von, ich will es nicht haben. Und dann ist es ja kein, ich setze mich hin und fühle und lasse alles da sein, sondern es ist, ich will es eigentlich weghaben. Und das macht so einen großen Unterschied, wenn wir das irgendwann erkennen, okay, da ist jetzt irgendein unangenehmes Gefühl, sei es eine innere Unruhe, eine Einsamkeit, eine Scham, eine Schuld oder so. Und ich setze mich jetzt hin und betrachte es als das, was es ist. Eine Energie in meinem Körper, die einfach da sein darf, ohne es zu bewerten oder es weghaben zu wollen. Und dem zu sagen, okay, du darfst jetzt bis zum Rest meines Lebens da bleiben. Für immer und ewig, wenn du möchtest. Dann verändert sich was. Dann lassen wir los. Mhm. Und vorher ist Widerstand.
Ja. Und wie hast du es gemacht? Also hast du dich dann alleine hingesetzt?
Ja, sehr viel habe ich mich allein hingesetzt und habe mir dann halt immer wieder Impulse bei einem Mentor von mir geholt. Dem konnte ich immer wieder schreiben, der mir immer wieder bestätigt hat, dass genau das der Weg ist, weil ich immer wieder gezweifelt habe und gedacht habe, ah, Mann, hey, wann hört das endlich auf? Mhm. Da hat er mir immer wieder gesagt, das ist Widerstand, setz dich hin und fühl. Und dann bin ich immer wieder ins Fühlen. Und irgendwann hatte ich verschiedene Momente, 2, 3 sehr einschneidende, wo das Gefühl so unangenehm war. Und es genau dieses Gefühl war, das mich immer so belastet hat, mein ganzes Leben lang. Das war dann so präsent und es war wirklich eine halbe Stunde da. Und ich habe gedacht, oh Mann, kannst du jetzt bitte weggehen? Dann bin ich aber wieder rübergerutscht in dieses, okay, du darfst jetzt da sein. Dann bin ich wieder zurückgerutscht. Wann hört es endlich auf? Und deshalb ist es auch so lange geblieben. Mhm. Ja, normalerweise, wenn du irgendwann an dem Punkt bist und sagst, alles darf jetzt da sein, alles wird gefühlt, dann geht es meistens ein paar Minuten und dann flacht es wieder ab und dann ist es wieder in Ordnung. Sobald wir halt im Widerstand sind, halten wir es aufrecht. Und dann war es bei mir so, dass es eine halbe Stunde wirklich da war und so intensiv. Und ich habe aber gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier im Auge des Hurricanes sitzen sozusagen. Und das war für mich so ein einschneidender Moment, dass ich gemerkt habe, ich kann damit ja sein und es passiert gar nichts. Mhm. Besser gesagt, nicht ich habe das gemerkt, ich wusste ja, es passiert nichts, sondern mein Nervensystem hat es gecheckt. Ja. Mein Unterbewusstsein hat gecheckt, es passiert gar nichts. Mhm. Und dadurch kam ich immer wieder in diese Momente, okay, bleib jetzt einfach da, es ist letztes Mal nichts passiert, es wird auch diesmal nichts passieren. Mhm. Und so kam ich immer mehr in dieses Fühlen, aber wirklich in dieses bejahende Fühlen ohne Widerstand. Und dadurch hat sich das immer mehr reguliert und irgendwann kam dieses Gefühl, in viel, wie soll ich sagen, größeren Zyklen. Ja, die Abstände waren da dazwischen immer wieder, wurden immer größer und die Gefühle kamen immer weniger und ich habe es immer wieder angenommen und gefühlt und dadurch wurde ich frei davon. Mhm.
Also du hast quasi nicht wie früher das Gefühl weggedrückt oder eine Kompensationsstrategie, ob das jetzt, keine Ahnung, Suchtmittel waren oder Bewegung oder was auch immer, was tatsächlich ein häufiges Mittel ist, ne? Nicht nur Süchte, sondern auch Bewegung, um das Ganze irgendwie
Habe ich auch gemacht.
Ne, loszuwerden. Ja. Sondern du hast es mal da sein lassen. Dann hat irgendwann dein System gecheckt, so, ah, okay, das Gefühl ist da, aber es ist jetzt nichts Bedrohliches, sondern du bist trotzdem in Sicherheit und dir passiert eigentlich nichts. Ja. Also es war quasi wie ein Reframe, oder?
Genau.
Ja.
Ja. Weil genau das war am Anfang meiner Strategie, flüchten.
Ja.
Wo ich diese krasse Panikattacke hatte mit 30 ungefähr, die war die heftigste Panikattacke meines Lebens. Und da bin ich sofort in diesen Fluchtmodus gegangen. Ich bin raus, Fahrrad fahren, ich bin heimgekommen, dann ging es weiter, da kam das Gefühl wieder, weil halt die Stille wieder da war. Bin ich raus joggen gegangen, kam heim, das Gefühl war wieder da. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt doch noch ein bisschen spazieren, bin raus, wieder heim, das Gefühl wieder da. Und das hat mich dann so krass belastet, weil ich so lange in dieser Flucht war. Und das war mein Mechanismus. Klar, andere Kompensationsstrategien hatte ich auch noch. Ich habe auch teilweise echt, was heißt viel Alkohol getrunken. Ich war jetzt nicht abhängig oder so, aber ich habe jedes Wochenende schon Alkohol konsumiert, habe geraucht, ich habe viel Fernsehen geguckt. Ja, ich habe verschiedensten Drogen ausprobiert eigentlich, um nur das nicht zu fühlen. Und da habe ich aber so einen fetten Arschtritt vom Leben bekommen. Da hat mein Körper gesagt, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich angefangen. Über Meditation, über Achtsamkeit, über was auch immer, bin ich dann so auf meinen Weg gekommen mit vielen Sackgassen, Umwegen und so. Aber da hat es eigentlich so richtig begonnen. Davor war es echt nur Flucht.
Ja. Und das Ding ist ja, also es ist gesellschaftlich irgendwie auch anerkannt, dass Alkohol so ein ungesundes Fluchtmittel ist, ne?
Ja.
Bewegung und Sport ist aber eher so anerkannt im Sinne von, ja, dann leiste ich ja was, ne?
Ja.
Weil das ist tatsächlich, das kann ich mir auch zurückerinnern, meine Freundin zu mir gesagt, vielleicht läufst du auch so viel, weil du vor etwas flüchtest, ne?
Ja.
Und mein damaliges Ich so, ja klar. Es war eher so, ich leiste halt, ne?
Ja,
ich will eigentlich noch mehr, ne? Ich will noch mehr leisten. Und ich bin oder war total fasziniert von so Ultraläufern, ne?
Ja.
Die dann halt einfach laufen bis zum Umfallen. Aber es jetzt rückblickend steckt tatsächlich viel Wahrheit drin.
Ja.
Weil es eben auch eine Strategie ist, um so negative Gefühle loszuwerden. Du fühlst dich in der Regel gerade nach einer Belastung besser, ne? Und hast so eine, ja, auch eine Bestätigung, okay, du hast was geleistet.
Ja.
Aber genau das ist das Problem dabei, ne? Wenn du das immer wieder mit Bewegung und Leistung irgendwie wegbekommst, dann kommst du nie an den Punkt, den du beschrieben hast, zum Fühlen, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, mal es zu schaffen, auch wirklich ja, Gewohnheiten zu etablieren, die es zulassen, dass du fühlen kannst. Ne? Und deswegen ist Meditation auch in aller Munde. Ne? Und gleichzeitig darf man auch sagen, dass nicht für jeden Meditation was hilfreich ist. Es ist gerade Menschen, die mit Trauma oder Traumavorbelastung zu tun haben, das ist eher kontraproduktiv. Ne? Also deswegen nicht pauschal, Meditation ist das Geilste überhaupt.
Ja.
Es kann auch tatsächlich negative Themen hochholen, die man nicht unbedingt halten kann. Deswegen ist ganz hilfreich, in Beziehung zu gehen, uns auch mal mit jemandem zu machen. Ne? Gerade in Beziehung gehen ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort bei dem Thema Heilung oder Transformation, wenn jemand mit dem Thema Heilung nicht umgehen kann. Wie auch immer man es nennen möchte. In Beziehung gehen mit anderen, Koregulation über andere und gleichzeitig irgendwann mit sich selbst in Beziehung gehen und dann wirklich auch solche Gefühle halten und erst aushalten und dann halten zu können. Und das halt übers Leben hinweg, ne?
Ja. Ja, es geht nur übers Aushalten, weil am Anfang, du kannst nicht sofort sagen, hey, geil, ja ich bin da, sondern es geht erstmal übers Aushalten, dann wieder Widerstand, dann kommst du wieder ins Aushalten zurück, dann kommst du wieder in Widerstand, dann bist du mal eine längere Zeit im Widerstand, auf einmal merkst du, ah krass, ich bin jetzt doch eher schon im Fühlen eigentlich, im Zulassen, kommst du wieder in Widerstand zurück. Völlig normal, das ist der Prozess, der Weg.
Ja.
Und nochmal zu dem Punkt zurück, was du gerade gesagt hast mit dem Sport machen, was du ja auch viel gemacht hast, um zu flüchten dann wahrscheinlich. Und wenn du jetzt laufen warst, weil du ja gesagt hast, dann fühlt man sich ja besser. Fühlt man sich oder hast du dich da wirklich besser gefühlt oder was eher so ein weniger Scheiße fühlen, weil das Nervensystem gerade andere Dinge zu tun hat oder regulieren darf durch den Sport und gar keine Energie mehr hat, diese alten Themen oder diese Gefühle hochzulassen. Sag ich jetzt mal.
Also überwiegend habe ich mich tatsächlich besser gefühlt nach der Einheit, vor allem, ich würde jetzt sagen, so auf Ego-Ebene. Mhm. Also besser gefühlt, weil etwas geleistet, kann ich quasi einen Haken dahinter machen. Und gleichzeitig irgendwann immer schlechter, wo körperliche Symptome dann halt präsent waren. Also ich konnte irgendwann halt einfach, also ich habe irgendwo gelernt, auch über den Schmerz hinauszugehen. Ne? Mhm. So Klassiker, Leistungssport, ja. Und typisches, ne, was wahrscheinlich viele kennen, Indianer kennen keinen Schmerz.
Ja.
Prägt sich tief ein und es ist nicht nur dieses dieser Satz, sondern vielmehr die Bestätigung vom Außen, wenn man dann wirklich über seine Grenzen hinausgeht. Mhm. Ne? Also eher so ein, es war eher so eine, ja, wahrscheinlich eine Suche nach ja, tatsächlich Bestätigung im mhm. Nachgang oder nach gesehen werden. Ja. Wie auch immer man es nennen möchte. Aber irgendwann war es so viel, dass mein Körper einfach an vielen Stellen, ne? Also beim Fußball damals, ich hätte es auch nie für möglich gehalten. Ich hatte so viele Hüftprobleme. Bis hin, also ich habe auch jahrelang alles gemacht bis zur Operation und habe heute einen ganz anderen Blick drauf als damals. Damals war so ganz klar, ich muss diese Symptome loswerden, mhm. andere kriegen es doch auch hin. Aber so rückblickend war das einfach ein Zeichen vom Körper, gerade auch Hüfte ist so ein Traumathema, ne, wo sich ganz viel drin speichert. Mein Körper hat mir damals schon gesagt, es ist zu viel, ne? Mhm. 6 Einheiten die Woche packen wir an der Stelle nicht.
Ja.
Und ich habe das aber über Jahre und Jahrzehnte nicht gecheckt, ne? Also ich auch Jahrzehnte später in so viel laufen gegangen, bis meine komplette Fußsohle einfach nur noch geschmerzt hat. Und ja. Ich dachte, ja gut, mit denen und Trägern und diese typische Symptombehandlung alles gemacht, ja. Aber irgendwann knickt er einfach ein.
Ja.
Und es wird halt immer, immer schmerzhafter.
Ja.
Und dann durfte ich umdenken. Und bei mir war es tatsächlich dieses Fühlen, ne, was du ganz bewusst und mit Mentor gemacht hast, habe ich das erste Mal gecheckt beim Vipassana. Mhm. Also an Tag 7, 8 davor war so dieses, was zur Hölle mache ich hier? Warum sitze ich einfach hier, stehe um 4.30 Uhr morgens auf und meditiere an die 10 Stunden am Tag? Das war aber auch nur aus so einem Leistungsgedanken, okay, ich schaffe das, ich schaffe diese 10 Tage. Wenn das andere hinkriegen, kriege ich es auch hin. Aber ich wäre fast durchgedreht, ne? 7., 8. Tag. Und dann wurde ich an einem Nachmittag so unfassbar wütend. Also da kam brutale Wut hoch, dass ich den Mann, ich weiß es noch genau, ich hatte den jeden Tag vor mir sitzen, Wolfgang, ganz netter Typ, aber ein 2 Meter Hühne, und ich hatte so unfassbares Bedürfnis, ihn zu verprügeln. Mhm. Dabei war er einfach fast doppelt so groß, ne, und doppelt so schwer und super nett, aber dieses Gefühl war da und er war der Einzige, der vor mir saß und den ich gesehen habe. Also musste ich irgendwie dieses Gefühl gedanklich an ihm ausagieren. Mhm. Aber dieses Fühlen hat mir schon unfassbar viel, genau diesen Punkt gezeigt, den du benannt hast. Okay, fuck, hier steckt richtig krasse, ja, Wut, krasse Gefühle in mir, die ich irgendwie nie zugelassen habe oder irgendwie kompensiert habe, diese Wut in, keine Ahnung, in Zweikampf ausgelassen oder in unfassbar viel Kilometer sammeln. Mhm. Genau, deswegen statt Kompensationsstrategie, da hat es für mich angefangen zu checken, okay, krass, das wird alles im Nervensystem gespeichert.
Ja, Mann. Und darf ich da einen Puls vielleicht mit reingeben, ja, den ich gerade hatte? Weil das ist jetzt auch gerade ein Mann war dir gegenüber, auf den du so krasse Wut projiziert hast. Könnte ja auch sein, dass es vielleicht ein Stellvertreter war für einen Elternteil, auf den du so extrem krasse Wut hast, dass die nie rausgelassen werden durfte.
Möglich.
Ja, weil das ist jetzt auch nur eine Hypothese, ja, ich will jetzt auch nicht so stellen. Aber oft glauben wir als Erwachsene, hey, wir haben unseren Eltern verziehen, die haben es ja auch nicht leicht gehabt, die hatten ja auch, die waren ja Kriegsgeneration noch mit, die Eltern derer waren ja Kriegsgeneration,
ja.
Und ja, bla 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 bla. Das reden wir uns halt als Erwachsene ein, aber unser Kind von damals hat noch so eine krasse Wut, so einen Hass, so eine Traurigkeit in sich, die halt nie rausgelassen werden durfte,
ja.
Die nie gefühlt werden durfte, und darum geht es halt schlussendlich, das nochmal zu fühlen für den Kleinen, die Kleine.
Wir checken das als Erwachsene, ne? Und können es uns mit unserem Verstand schönreden und auch das alles relativieren, ne? Aber der Teil von damals, der steckt halt noch in uns, ne?
Ja.
Und wir haben es ja schon das ein oder andere Mal auch darüber gesprochen. Ich glaube, das werden wir auch so ein Stück weit in Anführungsstrichen nie los, ne? Weil all das, was damals war, ist halt nun mal passiert und unser Nervensystem musste irgendwie und durfte irgendwie damit umgehen. Es hat Strategien gefunden, ne? Sonst wären wir jetzt nicht hier und wären noch einigermaßen, was heißt einigermaßen? Wir wären nicht im Leben und wir wären nicht handlungsfähig, wir wären nicht hier und auch nicht präsent und im Hier und Jetzt.
Ja.
Und gleichzeitig, ja, sicherlich schwingt es mit und bei ganz vielen von uns schwingt es immer wieder mit, weil wir damals halt einfach gar keine Möglichkeit hatten, es einzuordnen. Ne?
Ja, eben gerade mit denen, die das mit uns einordnen sollten, die das mit uns regulieren sollten. Das waren ja oft die Täter.
Ja.
Das ist ja oft das Problem, jetzt nicht, das irgendwie denen zu unterstellen, dass sie das bewusst gemacht haben, dass sie uns bewusst geschadet haben, das natürlich nicht. Ja, sie waren ja auch unbewusst und haben ihr Bestes gegeben, das an der Stelle immer Eltern geben, immer ihr Bestes, das sie zu dem Zeitpunkt einfach geben können, auch wenn sie teilweise, wenn es in die Richtung Gewalttat oder sowas geht, selbst da bin ich davon überzeugt. Aber die Eltern sind halt oft unbewusst und wir als Kinder interpretieren halt Situationen oft viel, viel schlimmer, als sie dann schlussendlich eigentlich für den Erwachsenen sind.
Ja, ja.
Und deshalb in diesen Situationen, da fangen wir an, gewisse Dinge über die Welt zu glauben, über gewisse Menschen zu glauben. Und nochmal zu dem Thema ganz kurz zurück mit dem Elternteil, der Projektion auf den Typ beim Vipassana. Ich glaube, dass, ist auch nur eine Hypothese, dass wenn du jetzt zum Beispiel in Form von Hypnose, wie ich es ja anwende, in diese Situation noch tiefer reingegangen wärst, hättest du dich schlussendlich, glaube ich, in der Situation wiedergefunden, wo du ohnmächtig, hilflos und extrem wütend warst auf deinen Vater in dem Fall vielleicht. Das wäre sehr wahrscheinlich, also das ist jetzt so ein Muster, das ich relativ häufig beobachte, dass man dann in gewisse kindliche Situationen zurückkommt, wo wir eben genau das gefühlt haben, dass wir jetzt gerade auf diese Person projizieren.
Mhm.
Und das war jetzt in dieser Situation extrem krass, weil da eine extreme Wut kam, aber das ist ja in alltäglichen Situationen oft auch so. Das sind die kleinsten Trigger oft eine Erinnerung an eine Situation, die sich so ähnlich angefühlt hat, die so ähnlich war und dann reagieren wir dementsprechend mit unserem Programm.
Absolut. Ja. Also um da nochmal drauf zu gehen, also tatsächlich habe ich später auch in einer Traumatherapiesitzung, wo es um was ganz anderes ging, um damals den Fahrradunfall, den ich behandeln wollte, ne? Tatsächlich an dem Punkt auch Stopp gemacht, wo es in Richtung Vaterthema ging. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, weil zu dem Zeitpunkt mein System es nicht ausgehalten hätte, das jetzt in dem Fall loszulassen oder freizulassen.
Ja.
Das, sicherlich, ohne jetzt da zu tief reinzugehen und gleichzeitig können wir gerne machen, aber nicht, dass ich noch emotional werde, wenn wir den Podcast abbrechen müssen, weil ich mit den Emotionen
kämpfe. Nein, nicht kämpfen mit den Emotionen.
Ja, genau.
Nicht kämpfen. Das ist ja so, was wir nicht suggerieren wollen.
Genau, absolut. Und genau, auch da nochmal, selbst wenn das der Fall ist, ne, und wir haben es auch oft gelernt, wir dürfen nicht weinen oder ähnliches, macht durchaus Sinn. Ne?
Ja.
Und wir haben es ja auch schon erlebt, dass wir in die ein oder andere Situation reingehen und dann einfach Emotionen rauskommen. Dann dürfen wir dem auch mal freien Lauf lassen. Ne?
Ja.
Und auch, was das Thema Wut angeht, ne, das haben wir ja auch gelernt, Thema Wut nicht rauszulassen. Ne?
Ja.
Und da hatte ich noch einen Gedanken, was du gesagt hast zum Thema Täter-Opfer. Ne? Also wird ja ganz viel drüber gesprochen, auch dieses Täter-Opfer-Thema. Und gleichzeitig möchte ich es auch nochmal bestätigen, Eltern geben in der Regel ihr Bestes und machen das Beste, was sie in ihrer Situation machen konnten, genauso wie es bei uns damals war und wie es auch bei unseren Kindern gerade ist. Ne? Ja. Und auch wir sind da nicht perfekt. Und ich merke manchmal auch, dass Wut aufsteigt.
Ja.
Und gleichzeitig ist halt die Frage, wie regulierst du das dann und regulierst dann dein Kind? Ne?
Ja.
Und wir sind dann nicht perfekt und wir brauchen auch keinen Perfektionsanspruch. Ne?
Ja.
Es geht nur darum, eben zu fühlen, zu spüren, ob das Kind gerade mit der Situation umgehen kann und wie kann ich es co-regulieren.
Ja.
Und das haben unsere Eltern damals wahrscheinlich selten auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Und da waren halt die eigenen Themen sicherlich präsent und sie haben wahrscheinlich damit mit ihren eigenen Strategien gelebt.
Ja.
Die sie halt selber gelernt haben. Ne?
Ja.
Und von daher, genau, das sind alles Muster, Strategien, Gewohnheiten, die gilt nur einfach bewusst wahrzunehmen.
Ja.
Und ob sie dem Kind schaden können und oder eben nicht.
Da sind wir ja auch schon wieder beim Thema, was du gerade angesprochen hast, dass auch wir eben immer noch gewisse Themen haben, was dann eben nicht bedeutet, dass wir irgendwann symptomfrei sind, sondern wir haben auch noch unsere Trigger in gewissen Situationen, vor allem mit Kindern, Menschen, also die Kinder haben, die können das jetzt wahrscheinlich komplett nachvollziehen, die spiegeln halt unsere Themen besser als jeder andere Mensch auf diesem Erdplaneten.
Mhm.
Und da dürfen wir halt erkennen, okay, es ist nicht unser Kind, das an dieser Situation gerade Schuld hat, sondern es ist immer das, was es in uns auslöst. Und wenn ich Situationen habe, habe ich auch gehabt. Da habe ich meinen Sohn abends ins Bett gelegt und war eh schon ein bisschen überreizt, weil ich über den Tag nicht so viel Rücksicht auf mich genommen habe. Dann wollte er nicht schlafen. Dann hat er den Dudu immer wieder rausgemacht. Ein Schnuller, für die, die Dudu nicht kennen, keine Ahnung. Schnuller immer wieder rausgemacht und gebabbelt. Und dann hat er wieder reingemacht. Dann war er kurz vorm Einschlafen. Und dann hat er wieder angefangen, das Kissen durchs Bett zu werfen. Da war er 10 Monate oder so. Mhm. Und dann habe ich so eine Wut bekommen, ja, auf ihn in dem Fall. Und habe mir dann aber gesagt, okay, das hat nichts mit ihm zu tun. Er ist ein kleines Baby. Ja, der kann nichts dafür. Der ist einfach frei von allem. Der macht das, was er gerade Bock drauf hat und was sich für ihn jetzt richtig anfühlt. Und dann bin ich auch nicht hin und habe es an ihm ausgelassen und gesagt, jetzt schlaf mal oder keine Ahnung. Sondern ich habe die Wut einfach da sein lassen, gefühlt und bin dann in dem Fall bei ihm geblieben. Habe es gefühlt, bis er geschlafen hat. Und dann hat sich's auch wieder reguliert. Nachher bin ich nochmal kurz auf die Couch, 10 Minuten, habe die Wut nochmal da sein lassen. Und dann war es auch gegessen. Und so reguliert sich unser Nervensystem mit der Zeit und schickt uns dann in diesen Situationen keine Signale mehr. Mhm. Das ist nochmal am Rande nochmal ganz kurz. Aber zu dem Punkt zurückzukommen, wir haben alle unsere Trigger, wir haben alle unsere Symptome. Und vor allem, wenn wir Kinder haben, dann ist unser Leben erstmal ein bisschen fremdbestimmt. Das können bestimmt auch viele nachvollziehen, die Kinder haben. Und da treten nun mal einfach Symptome auf, weil wir nicht nur noch so leben können, wie wir es jetzt gerade für richtig halten. Mhm. Weil in gewissen Situationen dürfen wir halt einfach da sein, auch wenn wir es in manchen Situationen einfach vielleicht auch gerade nicht wollten oder was auch immer. Und dadurch treten halt auch wieder Symptome auf. Dann kriegen wir dann halt gewisse Symptome, wie ob es jetzt psychische, mentale oder körperliche sind. Egal, da kommen Symptome. Und mit diesen dann aber richtig umzugehen, sie nicht wegzumachen, sondern als Signal anzuerkennen, da ist vielleicht irgendwas, ein Thema in mir, das noch nicht gesehen wurde, und das dann anzuschauen und zu fühlen und da sein zu lassen und es nicht im Außen auszulassen, weil es ist nie, das sage ich immer wieder zu meinen Klienten, egal was im Außen passiert, es ist nie das Außen. Geht nie ums Außen, es geht immer nur um das, was es in uns auslöst.
Und ich glaube, genau das ist ganz schwierig, das anzunehmen, ne? Ja. Weil wir gelernt haben, im Außen die Fehler zu sehen, auch abzugeben, die Verantwortung abzugeben und so ein Stück weit selten gelernt haben, die Verantwortung selber zu übernehmen, ne? Und deswegen, also ich hatte auch lange so einen Widerstand, zu sagen so, ach nee, ich mache doch alles richtig, ich mache doch so viel, es liegt an dem, dem und dem. Mhm. Aber das ist selten der Fall und das Leben schickt ja oft auch immer öfter die Themen wieder, ne? Ob das jetzt beruflich ist oder privat.
Ja.
Und irgendwann darfst du dann mal ehrlich zu dir selbst sein und sagen, okay, jetzt schaue ich es mir mal an. Was kann ich denn tun?
Ja.
Und was sind denn meine Themen, meine Programmierungen, die vielleicht nicht optimal helfen?
Ja.
Und ja, das ist sowohl bei der Arbeit, ne? Also du wirst deine Kollegen nicht verändern, du wirst deine Partner und auch deine Kinder nicht verändern, ne? Das ist ja auch etwas, was viele glauben, dass sie ihre Kinder erziehen, ne? Aber genau andersrum ist es eigentlich.
Ja,
klar. Du hast die Gelegenheit, dass sie dich jetzt so ein Stück weit miterziehen und dir deine Themen spiegeln. Und dann kannst du ehrlich hingucken und entweder dann drüber gehen, wie jetzt im Beispiel mit deinem Sohn, ihn dann zum Schlafen zu bringen. Oder du bist halt ehrlich zu dir selbst und sagst, ey, warum steigt jetzt diese Wut auf? Und ich kenne die nur zu gut, ne? Bei unserer Tochter ist das Gleiche, die kann das hervorragend, auch da Knöpfe zu drücken. Mhm. Und dann denkst du so, Alter, jetzt heult die einfach und drückt es dann raus. Und ja, natürlich ist die Strategie zu sagen, so, ich bin der Stärkere, ne? Ich zeige dir jetzt, wo es lang geht. Mhm. Oder mal zu überlegen, was will sie jetzt eigentlich wirklich?
Ja.
Und dann, dann kann es tatsächlich viel einfacher werden. Und es wird auch viel leichter, ne?
Ja.
Das ist ja genau das, wenn du einmal so diesen Punkt hast, okay, ich fühle es. Mhm. Und dann nicht direkt, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, so diesen zwischen Reiz und Reaktion einfach mal innehalten. Und nicht direkt zu reagieren, weil wir sind es gewohnt zu reagieren.
Ja.
Ob das dann ist, auch die Wut rauszulassen oder Recht zu behalten, ist auch ein ganz großes Thema, was ganz viele haben. Ich muss immer Recht haben.
Ja.
Aber da mal innezuhalten, zu überlegen, so, ist das jetzt eigentlich wert? Muss ich jetzt dagegen? Muss ich jetzt Recht haben?
Ja.
Oder lasse ich es nicht einfach mal gut sein?
Ja. Ja, Verstand zurückzugewinnen in dieser Situation. Das fällt ja vielen so schwer, weil der Reiz kommt, dann reagieren wir darauf, was wir gar nicht vermeiden können. Ja, das Programm ist installiert in uns und wir reagieren dann so, aber dann zu erkennen, alles klar, okay, das ist jetzt dieses Programm, was wiederum ein Schutzprogramm ist, was nie gegen uns ist, sondern uns einfach nur schützen will, weil es uns damals Überleben gesichert hat. Und dann zu erkennen, okay, es ist ein Schutzprogramm. Ja, und dann innezuhalten. Okay, was löst in mir aus? Wie fühle ich mich? Und dann zu spüren, uns eben nicht am Außen auszuagieren. Mhm. Aber eben da ist auch die Gefahr, dass man es gern auch mal schnell wieder verdrängt. Mhm. Ja, dass man dann sagt, okay, ich erkenne den Reiz, ist ein Schutzmechanismus, ich will es weghaben. Ja, und das geht halt nicht, sondern eher in dieses, okay, da ist ein Schutzmechanismus, ich bin jetzt offen dafür, fühlt sich jetzt gerade echt sau unangenehm an, aber ich lasse es da sein und fühle es jetzt. Weil das ist aus meiner Erfahrung oft so, man kann es mit dem Beispiel gut vergleichen, wenn man sich zum Beispiel ein Zeh an der Bettkante anschlägt oder so. Ja, dann taucht nun mal eine extrem krasse Wut in einem auf, die man dann eben aufs Bett meistens projiziert oder auf sich selber. Wie kann ich so dumm sein oder was auch immer? Sondern nee, ich schlage mir den Fuß an, das ist ein Schmerz, das ist unangenehm. Es kommt eine Wut hoch, ich lasse die da sein, fühle sie und dann flacht er wieder ab. Und in diesen Situationen kann man relativ gut erkennen, dass man seinen Verstand relativ schwierig in sehr emotionalen Situationen zurückgewinnen kann, weil die Emotion halt relativ stark ist. Mhm. Und dann nur noch unser Reptiliengehirn feuert, also unser Stammhirn, das wo eigentlich diese ganzen Überlebensprogramme angelegt hat, als erstes reagiert. Und dann hier vorne unser präfrontaler Kortex, also ja. der vordere Teil des Gehirns, wofür das Denken zuständig ist, kommt dann eher erst hinterher. Mhm. Was mir gerade für ein Beispiel kommt, zum Beispiel beim Fußball sieht man es auch relativ häufig, dass normalerweise relativ ausgeglichene Spieler, was heißt ausgeglichene Spieler, die eigentlich relativ nett sind im Alltag, übertrieben wütend sind auf dem Spielfeld oder gewisse Situationen reagieren, wie sie eigentlich nie reagieren würden. Das liegt halt daran, weil diese Emotion ihnen sagt, so hast du zu reagieren und so reagiert er dann.
Ja.
Und deshalb ist es wichtig, den Verstand wieder zurückzugewinnen, der Situation innezuhalten und zu erkennen, okay, zwischen Reiz und Reaktion gibt es ein Fenster, wo wir was machen können. Da sind wir handlungsfähig und nicht hilflos oder ohnmächtig.
Ja, und sich auch nicht selbst zu verurteilen, ne? Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Ist quasi wie so ein, also der präfrontale Kortex ist das, was als letztes entstanden ist, ne, in der Hirnentwicklung, und alles, was tiefer liegend ist, also Stammhirn und Reptilienhirn, das reagiert einfach schneller und automatisch und macht ja auch Sinn, ist ja auch ein Schutz, ne? Das bekannte Beispiel, wenn wir bedroht sind von irgendeinem Raubtier, dann muss genau das ja schnell reagieren.
Ja.
Und da ist ja Kortex sinnvollerweise ausgeschaltet, ne? Weil wenn du in der Zeit, wo du überlegst, so, okay, welche Fluchtmöglichkeit nehme ich jetzt? Links ist es vielleicht schnellere Weg als rechts, bist du halt schon gefressen, ne? Nur im Alltag ist es genau das, ob das in einer Sportsituation ist oder aber auch ganz viele bei der Arbeit, die dann plötzlich aggressiv werden und sich dann darstellen, ne? Das ist einfach ein Überlebensmechanismus, wo halt das Reptilienhirn übernimmt. Und ich habe so viele Menschen erlebt, gerade in der beruflichen Laufbahn, wo halt überwiegend das Reptilienhirn aktiv ist. Ne? Und da schaltet es, wenn überhaupt, erst wieder abends dann irgendwann an, so präfrontaler Kortex. Wenn sie nicht vor der Glotze sitzen und sich dann noch von der ARD voll berieseln lassen und da nochmal wie in Hypnose sind. Also genau, ganz wichtig, zwischen Reiz und Reaktion einfach mal eine Pause lassen und immer öfter in einen entspannten Zustand zu kommen. Und es ist ja ein Teil des Nervensystems, Werkzeuge finden, Aktivitäten finden, die genau das schaffen, ne? Also dein Nervensystem wieder in Ruhe und Entspannung zu bringen, weil genau dann geht dein Hirn wieder an, dein präfrontaler Kortex, dein Verstand, deine Denkmuster sind wieder da, und das immer wieder zu etablieren, also das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, da Gewohnheiten zu schaffen, um da reinzukommen, und da hilft Meditation, da hilft Hypnosesitzung, da hilft es in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen, weil auch die helfen uns da zu regulieren.
Ja. Es ist im ersten Moment, das darf man jetzt aber auch nicht falsch verstehen, wichtig, sich bewusst zu regulieren. Gibt es auf Social Media tausende Tipps, wie du dich in 3 Sekunden wieder in die Mitte bringst oder atme, setz dich hin, dann geht es dir wieder gut. Aber die Probleme kommen dann immer wieder zurück. Das zu erkennen, dass am Anfang wichtig ist, schon sich zu regulieren, gewisse Tools an der Hand zu haben, wie Atemtechniken oder gewisse Situationen, wo wir uns dann wieder in die Mitte bringen, ja, uns wieder, unser Nervensystem wieder regulieren, aber dann eben nachhaltig auch wirklich Regulation reinzubringen. Und das geht halt nun mal nicht mit kurzfristigen Regulationstechniken, sondern es geht, ein wichtiger Baustein, ein sehr, sehr großer Baustein ist, neue Erfahrungen zu machen. Und das eben aber nicht im Außen durch Konfrontation oder in Beziehung, wie es so oft genannt wird. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, wer da der Verfechter ist, von in Beziehung das Ganze zu transformieren, kann schon auch funktionieren. Aber ich bin eher davon überzeugt, dass wir diese Erfahrung innerlich machen dürfen. und diese neuen Erfahrungen eben machen und dadurch unserem Nervensystem beibringen oder ihm anlernen, hey, du kannst schon anders reagieren. Und dann reagiert dein System auch nicht mehr so.
Ja, bin ich bei dir und gleichzeitig, also ich bin auch kein Verfechter von alles in Beziehung und gleichzeitig aber auch das Gegenteil, was ich lange gemacht habe, es alleine zu versuchen. Ne? Mhm. Bitte auch nicht nur alleine hinsetzen und ich schaffe das alleine. Ne? Das klassische Motto, weil wir sind, ja, wir sind soziale Wesen. Ne?
Ja.
Und alleine ist für unser System halt auch so, also Klassiker aus der Gruppe ausgeschlossen, ich bin alleine, ist für uns halt rein evolutionär auch so ein Fuck, ich bin jetzt auf mich allein gestellt und wahrscheinlich auch den Tode geweiht, ne?
Ja.
Dementsprechend auch da nicht ein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch
alleine
für sich selber persönlich eigene Erfahrungen machen und gleichzeitig auch gerne mit anderen Menschen, weil das, ja, vielen fällt es leichter mit anderen Menschen. Mhm. Anderen für sich alleine. Ich glaube, da darf jeder für sich selber überlegen. Und ich würde sowohl als auch empfehlen. Ja,
ja doch, finde ich auch wichtig. Ich habe es zu viel für mich alleine gemacht, was aber schlussendlich gar nicht so tragisch war, was für mich eher positiv war, weil ich irgendwann erkannt habe, was mir anfangs, schon mal als Teaser, erstmal Angst gemacht hat. Mhm. Ich habe irgendwann mir die Frage gestellt, bin ich eigentlich komplett ganz allein dafür verantwortlich für meine Heilung, für meinen Weg und interessiert es denn eigentlich überhaupt irgendjemand, wie es mir eigentlich wirklich geht? Und dann habe ich mir beantwortet selber so, nee, es juckt keinen, nicht mal meine Eltern wirklich, weil ich habe das immer wieder gelernt. Ich bin dann mit meinen Problemen dahin gegangen, habe sie geäußert und dann habe ich gemerkt eigentlich so nach 5 Minuten war es eigentlich schon wieder vergessen, wie es mir ging und die haben sich dann um ihr Leben gekümmert, was auch völlig normal ist. Mhm. Ich kenne das ja auch von mir. Ja, wenn andere mir von ihren Problemen erzählen, dann fühle ich mich da rein, gebe dann gewisse Impulse oder so, aber nachher beschäftige ich mich wieder mit meinem Leben und bin dann nicht die ganze Zeit nur in deren Leben, um dem zu helfen.
Was ja auch gesund ist, ne?
Genau. Und das hat mir aber am Anfang Angst gemacht. Dann dachte ich, fuck, ich bin ganz allein, wie damals. Mhm. War ich auch so allein. Mhm. Und dann habe ich gecheckt, ja fuck, das hängt ja mit meiner Kindheit zusammen. Ich war damals schon extrem allein und fühle mich jetzt auch so allein, aber vielleicht ist es ja gerade das, was, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen darf. Und dann bin ich da rein, dieses sich alleine fühlen, überfordert fühlen, ohnmächtig fühlen, hilflos fühlen und hab's gefühlt, hab's zugelassen, hab's da sein lassen und immer wieder. Dadurch kam ich in meine Selbstermächtigung. Mhm. Das ist der Weg. Wirklich der Weg.
Wie geht's dir heute damit?
Mir geht's richtig gut damit, weil ich hatte dieses Gefühl, das mich von Anfang an, seit es da war, ich weiß nicht mehr genau, wann es entstanden ist, wahrscheinlich so mit 10 oder so, da habe ich zum ersten Mal zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Da ist so ein Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. Und da hat es angefangen und mit 30 war dann der Höhepunkt, dass sich dann durch eine Panikattacke geäußert hat, immer und immer wieder durch so eine Dauerpanikattacke eigentlich. Und dieses Gefühl, das kommt heute nur noch in Situationen, wo ich meine Bedürfnisse nicht berücksichtige, wo ich mich überfordere, wo ich mich extrem unwohl fühle, wo ich mich in die falsche Richtung bewege, da kommt dieses Gefühl. Und dann kommt's und dann merke ich, okay, hi, da bist du wieder. Auf was will ich mich jetzt aufmerksam machen? Dann fühle ich's und dann schaue ich, auf was könntest du mich jetzt aufmerksam machen wollen und dann lässt es mich wieder los. Früher war es aber so, scheiße, da ist es wieder. Jetzt geht's wieder von vorne los. Oh nee. Und dann war es 3, 4, 5 Wochen da, dann wurde es wieder ein bisschen besser und so hat sich das durchgezogen. Ich sagte jetzt, der Zyklus, der wurde immer kleiner und immer weniger, bis er dann, also was heißt kleiner und immer weniger, er wurde immer größer in dem Sinne, dass das Gefühl viel weniger
kam. Die Abstände dazwischen.
Genau, die wurden viel größer und ich habe es aber trotzdem immer wieder gefühlt und heute kommt es, wie gesagt, nur noch in Situationen, wo ich ja einfach ein Signal brauche.
Mhm. Ja. Und das ist ja genau das, was du letztes Mal angesprochen hast, das war dein Botschafter, ne?
Ja.
Und manchmal lassen wir den Botschafter halt so unbedacht oder ignorieren ihn, dass er immer stärker wird, wie in deinem Fall. Und jetzt hast du es geschafft, das quasi wieder rückläufig hinzukriegen. Ne?
Ja.
Also, dass der Botschafter halt einfach nicht mehr so krass sein muss in Form von verschiedenen Symptomen, einschließlich Panikattacken, sondern jetzt checkst du es halt relativ schnell, nimmst bewusst wahr, fragst dich, warum und handelst entsprechend danach.
Ja. Ja, weil es ist nämlich genau so, dieses Gefühl, es ist schlussendlich immer ein Gefühl, das dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt Symptome bekommen. Und bei mir waren halt verschiedene Symptome wie Atemprobleme, Derealisation, Depersonalisation war sehr präsent, verschiedene andere Symptome noch. Und jetzt nur mal auf dieses Beispiel mit Depersonalisation oder Derealisation. Wenn ich dann in Situationen war, mich mit Menschen unterhalten habe, dann habe ich immer so einen engen Tunnelblick bekommen und dachte so, okay, fuck, was geht jetzt hier ab? Die Welt ist richtig unwirklich und so. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, ah, okay, das ist eigentlich nur ein Schutzmechanismus von meinem Nervensystem, das mir sagen will, ah, Gefahrensituation, Blickwinkel wird eingeengt und das fühlt sich halt dann alles unreal an. Mhm. Habe ich dann gewusst, okay, trotzdem kamen die Signale weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe das jetzt, ich fühle es jetzt. Und dann bin ich immer wieder in die Situation rein, habe mir das vorgestellt, wie ich mit demjenigen spreche, wie alles unwirklich wirkt. Dann habe ich das Gefühl darunter beachtet, das gefühlt. Und dadurch ging diese Derealisation und Depersonalisation irgendwann weg. Mhm. Oder die Derealisation erstmal. Und diese Depersonalisation war bei mir oft so, dass ich mich angefasst habe. Und es hat sich einfach fremd angefühlt, als würde ich was Taubes, Komisches, nicht mich selbst anfassen. Und das hat mir wiederum Angst gemacht. Warum? Weil ich in dieser Situation eben auch gewisse Ängste hatte. Daraufhin kam eben ein Schutzmechanismus von meinem System, wo gesagt hat, okay, ich koppel dich jetzt von der Realität ab, ja, dass du nicht mehr so stark gewisse Dinge empfindest, wie im Kampf, wenn du eine Verletzung hast, dann will ich dich so ein bisschen von dem Schmerz abkoppeln, dass du den überleben kannst oder ja, aushalten kannst.
Was auch völlig natürlich ist an der Stelle, ne?
Genau.
Ja.
Und das war diese Situation halt und dann habe ich das irgendwann gewusst und dachte, okay, es fühlt sich aber trotzdem noch fremd an, aber es ist ein Schutzmechanismus, ist schon mal gut, nimmt mir schon mal Druck, kommt nicht zu einer Panikattacke. Mhm. Und da bin ich da rein, alles klar, hab's angefasst und hab's gefühlt, wie fühlt sich das an, fremd, bin nicht ich, egal, ich fühle es weiter, ich lasse es da sein. Und dadurch hat's aufgehört. Mhm. Dadurch ist es gegangen, durchs Arme öffnen, durchs Dasein lassen, durchs wirklich fühlen, egal was es ist.
Ja.
Egal ob Derealisation, Depersonalisation, Kopfdruck, Magenschmerzen, was auch immer, was da alles gibt.
Also alle Gefühle und Symptome sind ein Stück weit unsere Freunde, ne? Und wir dürfen sie annehmen und schauen, was es ist. Und für all diejenigen, die sagen, ich will die Gefühle weg haben, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist eigentlich das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann, ne? Sobald alle Gefühle weg sind, gibt es eigentlich kein Grund mehr zu leben. Ne? Deswegen stand ich damals auch auf dem Dach und habe mir einfach überlegt, okay, wenn ich nichts mehr fühle, dann ist Leben einfach nicht mehr wert. Ne? Ja. Dann macht es mehr Sinn, einfach zu springen. Ja. Aber genau das ist auch ganz wichtig, dass jedes Gefühl, was dann da hochkommt, wenn auch Menschen da sitzen und der Klassiker ist ja im Bett zu liegen, die Wand anzustarren, alles, was da ist, zu fühlen und da so ein Stück weit in die Aktivität auch wieder reinzukommen. Ne? Und jedes Gefühl, was da ist, zu fühlen und dementsprechend auch wieder handlungsfähig zu werden. Also nur das am Rande. Ne? Das eine sind die Symptome, die man weghaben will und irgendwie nicht im Leben klarkommen. Das andere sind die Gefühle, die am Ende nicht mehr da sind, weil das System komplett in Shutdown geht. Ne?
Ja.
Deshalb auch da, Gefühle sind was Schönes.
Ja, voll.
Die unangenehmen und noch mehr die angenehmen. Also noch schöner ist natürlich, wenn man mehr angenehme Gefühle wieder in seinem Leben erlebt als unangenehme und das auch nochmal an der Stelle.
Ohne sie halten zu wollen.
Genau, und es ist absolut möglich, ne? Also für alle, die da draußen zuhören und sagen so, was labert ihr? Hey, ich krieg's gerade gar nicht auf die Reihe.
Ja.
Es geht. Und es ist auch nicht irgendeine Diagnose und Krankheit, die absolut in Stein gemeißelt ist und für immer bleibt. Jeder, der sagt, du musst jetzt mit der Krankheit leben, glaubt es einfach nicht.
Er hat einfach keine Ahnung, derjenige, der das sagt.
Genau, wir haben es lange geglaubt, über Jahre geglaubt und wir haben es geschafft, es loszuwerden, sie loszuwerden, die absolut unangenehmen Symptome und gleichzeitig auch die unangenehmen Gefühle da sein zu lassen und mit ihnen zu leben.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Unbedingt.
Weil du sagst, wir haben es geschafft, sie loszuwerden. Das suggeriert immer so, wir haben sie losgekriegt, so in die Richtung. Wir haben dagegen gekämpft und dann sind wir sie losgeworden, sondern wir haben gelernt, sie anzunehmen und dadurch haben sie uns losgelassen. Das finde ich immer ganz schön, weil wir sind handlungsfähig, indem wir es begrüßen und annehmen und dadurch lässt es dann uns los. So, das finde ich immer ganz schön.
Ja, absolut. Also was mir wichtig ist, nur jedem, der halt genau an dem Punkt ist, zu sagen, ich will es aber loswerden, ich will sie wegmachen. Klar und eindeutig zu sagen, man wird sie los.
Man kann sich davon befreien.
Genau, man kann sie loslassen, sie können einen loslassen und ich glaube, es ist wichtiger, die Botschaft anzunehmen, dass es geht und weniger das klassische Wording, aber ich bin absolut bei dir. Es ging nicht darum, da auch ein Projekt draus zu machen, wie wir es am Anfang gesagt haben, sondern es geht darum, die Zuversicht, mir hat es immer geholfen, die Zuversicht an einem völlig hoffnungslosen Punkt, wieder ein Licht am Ende des Tunnels zu haben.
Ja.
Aber absolut, am Ende lassen die Symptome dich los.
Ja.
Und du schaffst es nicht, sie wegzumachen.
Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo du vorhin gesagt hast, dass diese innere Leere, dieses Nichtsfühlen, es ist aus meiner Sicht, also ich interpretiere das jetzt mal so, weil ich habe diese innere Leere nie wirklich erlebt, bei mir war eher Alarmzustand die ganze Zeit da, ist ja auch kein Nichtsfühlen, sondern ich sage dann zu gewissen Klienten, wenn sie sagen, okay, ich fühle gar nichts, was soll ich denn dann machen? Dann sage ich, dann fühl mal dieses Nichts. Geh in dieses Nichts rein, weil daraus resultiert dann oft nochmal irgendwie was anderes, wie Angst, Trauer, Scham, Schuld, Wut, Bitterkeit, Einsamkeit, was auch immer oder so. Und dann kannst du da wieder ansetzen, auch wenn es nur so ein kleiner Hauch ist. Und dann gehst du mit dem weiter. Also so interpretiere ich das oft und das gebe ich als oft als Impuls mit rein. Mhm. Könntest du damit was anfangen oder hättest du damit was anfangen können?
Also ich bin bei dir in der Situation, hätte ich wahrscheinlich überhaupt nichts damit anfangen können, aber das war mein früheres Ich, da hätte ich gedacht, Alter, laber mich
mit der
Scheiße. weil du subjektiv halt genau da drin bist, hier geht es halt so mies, dass du für solche Impulse halt nur bedingt offen bist. Es kommt dann auch ganz drauf an, ne, wer da zu dir spricht und von daher, genau, aber ich glaube, das wird jetzt zu tief gehen an der Stelle. Da könnten wir nochmal zwei Podcast-Folgen aufnehmen, ne, was unsere Symptome anging und unsere Situation von damals. Aber ich glaube, an der Stelle macht es durchaus Sinn und für alle weiteren Informationen kann man sich auch gerne die Shownotes angucken. Wir packen es einfach drunter, um da tiefer reinzugehen, wer das möchte.
Ja, voll. Dann können wir jetzt zum Abschluss sagen, okay, Heilung ist kein Endziel, das wir irgendwann erreichen, sondern Heilung geschieht, während wir uns auf den Weg machen, also während des Prozesses. Ja, also das finde ich noch wichtig, als Information mit reinzugeben. Dann finde ich noch wichtig zu sagen, Verstehen alleine reicht nicht aus, sondern es geht darum, wirklich über den Verstand in den Körper zu gehen und zu spüren, zu fühlen.
Ja.
Das ist einer der wichtigsten hilfreichen Tipps, die ich jemals bekommen habe, dass es schlussendlich um das Spüren und Fühlen geht.
Absolut. Unser Körper und Körperempfinden ist deutlich cleverer, als unser Verstand es jemals sein kann.
Ja.
Ne? Da diesen Switch hinzukriegen, der Körper führt an der Stelle, der Verstand kann es nur einordnen.
Ja, auch wenn der Verstand sich immer wieder einschaltet und uns davor abhalten will, zu fühlen, weil er Angst davor hat, dass wir wieder sterben könnten, wie es sich damals eben auch angefühlt hat. Also es ist auch nur ein Schutzmechanismus, weil wenn sich der Verstand, während wir uns mal dahinsetzen und fühlen wollen, einschaltet und sagt, hey, du musst aber noch die Spülmaschine ausräumen, du musst noch die E-Mail beantworten, du musst noch saugen oder keine Ahnung was, das ist völlig normal. Der Verstand schaltet sich immer ein, der wird aber mit der Zeit leiser, umso mehr wir uns darin üben.
Ja.
Das ist sehr, sehr wichtig noch.
Also fühlt mehr, denkt weniger.
Genau, also du weißt auf jeden Fall auch mehr, als du denkst.
Du weißt mehr, als du denkst.
Du weißt mehr, als du denkst, ja, das ist so ein weiser Satz, weil mehr raus aus dem Denken, rein ins Spüren und ins Fühlen, finde ich einfach noch einen mega wichtigen Impuls zum Ende.
Finde ich auch.
Genau, also würde ich sagen, damit schließen wir es ab. Sagen danke, dass du bis zum Ende geschaut hast.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.